Herzlich willkommen zum Podcast von Social Mediator. Hier geht es rund um das Thema Kommunikation, Mediation und gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Von und mit Thomas Jenrich, Social Mediator, dem Leben dienen.
In diesem Podcast Dialog statt Drama beziehe ich mich auf das sogenannte Kartenset Gewaltfreie Kommunikation vom Junfermann Verlag. Das sind 40 Karten in einer Box drin. Empathische Impulse für den Alltag steht vorne drauf. Auf den Karten ist auf der Vorderseite eine Aussage aus der GfK-Welt. Und wenn man die Karte umdreht, auf der Rückseite dann steht eine Erläuterung von den Autorinnen. Dieses Kartenset verwende ich regelmäßig und sehr gerne in meinen Ausbildungen und in meinen Weiterbildungen, um den Teilnehmerinnen einen schnellen Einstieg in die GfK-Welt zu ermöglichen. Heute ziehe ich eine Karte raus, werde sie besprechen und auch meine Gedanken dazu für Sie erläutern. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, wo immer Sie auch diesen Podcast hören. Heute habe ich Sonja mit im Gespräch dabei. Wir werden uns über diese GfK-Aussage unterhalten. Komplimente, auch wenn sie noch so positiv klingen, sind oft Urteile über andere. Ja, hallo Sonja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Aber stell dich doch bitte erstmal unseren Zuhörern einmal kurz vor.
Ich arbeite als Grundschullehrerin und bin über ein paar Umwege zur gewaltfreien Kommunikation gekommen. Erst durch ein Seminar im Kollegium, dann über ein Buch von Marshall Rosenberg. Seitdem lässt mich das Thema nicht mehr los. Ich habe keine Ausbildung in dem Bereich gemacht, aber ich merke, wie sehr mich die GfK sowohl beruflich als auch privat beschäftigt. Heute wünsche ich mir einfach einen Austausch, um etwas tiefer zu verstehen, was hinter manchen Aussagen steckt. Gerade bei den Punkten, die mich noch verwirren.
Danke dir, Sonja, für diesen offenen Einstieg. Mal schauen, ob diese GfK-Aussage dich auch verwirren wird. Ich finde es richtig spannend, dass du aus eigener Initiative so tief in das Thema GfK eintauchst. So gibt es vielen Menschen, die Interesse daran entwickeln, etwas mehr über die GfK zu erfahren. Lass uns gern gemeinsam schauen, so etwas im Austausch, was zu dem heutigen Punkt, zu der heutigen GfK-Aussage denn so meinst.
Komplimente, auch wenn sie noch so positiv klingen, sind oft Urteile über andere.
In diesem Thema, das in vielen GfK-Kursen früher oder später für Irritationen sorgt, warum gelten denn in der GfK Komplimente oder Lob nicht unbedingt als hilfreich, wenn es um eine echte Verbindung geht?
Es gehört zu den weniger intuitiven Elementen der GfK, dass in ihr Lob und Komplimente nicht als wünschenswerte Strategien gesehen werden, sich mit anderen zu verbinden. Wenn wir loben oder ein Kompliment machen, begeben wir uns in die Position dessen, der ein Urteil über jemand anderen abgibt. Und Urteile, ob positiv oder negativ, gelten in der GfK als lebensentfremdende Art zu kommunizieren.
Das hat mich am Anfang richtig verwirrt. Ich meine, wenn ich jemandem sage, du hast das super gemacht oder ich finde dich toll, dann ist das doch was Schönes. Wieso sollte das trennend sein?
Tja, Sonja, genau das ist der Knackpunkt. Es klingt erstmal nach einer richtig guten Verbindung. Aber was wird damit eigentlich so wirklich kommuniziert? Und wer urteilt hier über wen? In der GfK gehen wir davon aus, dass jedes Lob, so positiv es auch klingen mag, immer auch ein Urteil über den anderen enthält. Und Urteile schaffen schnell ein Gefälle, bewusst oder unbewusst.
Das heißt, ich sage dem anderen eigentlich, ich finde dich gut. Also bist du gut. Meinst du das so?
Ja, ganz genau. Und damit verknüpft sich schnell der Eindruck von Abhängigkeit. Was passiert, wenn du dieses Lob nicht bekommst? Oder wenn jemand sagt, ich sehe das ganz anders? Dann hängt der Selbstwert plötzlich davon ab, wie andere einen sehen, wie andere einen bewerten. Man wird abhängig von fremden Bewertungen, auch wenn sie positiv sind. Das ist dann das Lob. So verliert man den Kontakt zum eigenen Erleben, zu den eigenen Maßstäben. Deshalb sagt der GfK, Urteile, egal ob positiv oder negativ, sie entfremden uns vom Leben, weil sie vom Beobachten und vom Wegführen hin zum Bewerten und zum Vergleichen führen.
Wie kann ich dann überhaupt noch Wertschätzung ausdrücken, wenn Lob nicht mehr funktioniert?
Diese Frage bekomme ich wirklich oft zu hören, wenn wir über dieses Thema reden. Dann denke ich mir, manchmal haben wir nur Lob zur Verfügung, wenn wir Wertschätzung ausdrücken wollen. Wir können es doch auch so tun, dass du dich selbst mit einbeziehst. Statt dass du sagst, das hast du toll gemacht, könntest du doch sagen, als ich gesehen habe, wie du diese Aufgabe gelöst hast, war ich erleichtert und ich war auch beeindruckt, weil mir ist nämlich Klarheit und Eigeninitiative total wichtig und das habe ich gerade in dem Moment bei dir wahrgenommen.
Also bleibe ich bei meiner Beobachtung, meinem Gefühl, meinem Bedürfnis.
Genau. Du sprichst aus deiner Erfahrung und überträgst nicht deine Bewertung über die andere Person auf die andere Person. Das ist der entscheidende Unterschied. Du erkennst etwas, statt zu bewerten. Du beschreibst etwas, statt zu bewerten. Du sprichst von dir, statt zu bewerten. Und das verändert die Qualität der Beziehung. Wenn ich sage, ich habe gesehen, wie du dich dafür eingesetzt hast und es hat mich echt berührt, weil mir Verlässlichkeit und auch Mitgefühl wichtig sind. Dann spreche ich über mein inneres Erleben in Bezug auf das, was der andere getan hat, nicht über dessen oder über seinen Wert. Ich schaffe damit einen Raum, in dem sich die andere Person nicht bewertet, sondern gesehen, wahrgenommen fühlt. In der GfK geht es genau darum, Verbindung entsteht dort, wo wir auf Augenhöhe kommunizieren, ohne Etiketten, ohne Labels, ohne Urteile, auch nicht im Positiven.
Also sagt Lob, du bist gut. Und Wertschätzung sagt, ich habe etwas erlebt, das mir etwas bedeutet.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Und Wertschätzung zeigt dem anderen auch, warum etwas für dich bzw. für mich Bedeutung hatte. Dadurch wird sie greifbar, konkret und verbindend. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du arbeitest zum Beispiel an der Schule mit Jugendlichen. Stell dir vor, ein Schüler bringt pünktlich seine Hausaufgaben mit und du sagst, super, dass du es diesmal geschafft hast. Weiter so.
Könnte motivierend wirken, aber auch wie eine Bewertung mit Erwartungshaltung.
Genau, könnte sein. Und wenn der Schüler es beim nächsten Mal nicht schafft, fühlt er sich dann vielleicht schlecht? Vielleicht denkt er, jetzt bin ich wieder nicht gut genug in den Augen meiner Lehrerin. Das ist der Mechanismus dahinter. Positives Lob erzeugt Erwartungen, Druck und letztlich oft Angst, diese nicht zu erfüllen. Stattdessen aber könntest du sagen, ich habe gesehen, dass du heute deine Hausaufgaben vollständig dabei hattest. Das hat mich erleichtert, weil ich erkenne daran, dass du das ernst nimmst, was wir hier machen. Und dadurch ermöglicht sich für dich eine Art von Entwicklung.
Das ist viel näher an mir und am Kontakt mit dem Jugendlichen. Nicht, du warst gut, sondern ich habe etwas gesehen, das mir Hoffnung oder Freude gemacht hat.
Ja, so sehe ich das auch. Also, du kannst von dir sprechen. Wie ist es denn eigentlich bei dir privat, wenn ich das fragen darf, mit Freundinnen oder auch in deiner Familie?
Ich sage oft Sätze wie, du bist die Beste oder du machst das immer so toll. Meistens freuen sich die Leute, aber ich merke jetzt, es bleibt oft an der Oberfläche.
Viele Komplimente bleiben oft auf der Bewertungsebene hängen oder stehen. Wenn du stattdessen sagst, als du gestern Abend jetzt machen wir mal ein Beispiel. Als du gestern Abend das Gespräch mit meiner Mutter so ruhig geführt hattest, war ich echt richtig dankbar. Mir ist nämlich so wichtig, dass wir als Familie verbunden bleiben. Und du hast da echt was dazu beigetragen. In der Art und Weise, wie du mit der Mutter gesprochen hast. Und dadurch habe ich eine ganz andere Art von Verbindung erlebt.
Da bekomme ich fast Gänsehaut, weil ich mich wirklich gesehen fühlen würde, nicht nur bewertet. Was ist mit Kindern, die lieben Lob?
Ah, gut, danke für deine Frage. Das ist eine gute Gelegenheit, auch nochmal über die Art und Weise nachzudenken, darüber, dass wir uns darüber austauschen, wie wir etwas würdigen. Also ein Unterschied, wir machen einen Unterschied zwischen Loben und Würdigen. Zum Beispiel, statt dass ich sage, du bist ein toller Zeichner, was eine Bewertung der Person ist, damit stelle ich mich über die Person, weil ich kann das beurteilen, wer ein toller und ein nicht toller Zeichner ist, könntest du doch sagen, hey, mir gefallen die Blumen und auch die Schmetterlinge auf deinem Bild. Du sprichst dann über das Bild, was dir an dem Bild gefällt und bleibst dabei bei dir selbst. So entsteht eine Verbindung, ohne die Person zu bewerten. Du könntest aber auch sagen, ich sehe, du hast viele unterschiedliche Farben verwendet und es sieht richtig danach aus, dass du dir Zeit gelassen hast und deine Konzentration reingesteckt hast. Und es freut mich, weil mir Kreativität und Freude am Ausprobieren wirklich wichtig sind. Und das nehme ich bei deinem Bild gerade wahr. Somit stärkst du die Verbindung zum eigenen Tun, nicht zu einer Anerkennung von außen über die Person. Kinder sind oft auf der Suche nach Orientierung und auch nach Bindung. Lob gibt ihnen kurzfristig ein gutes Gefühl, wie so ein Stück Zucker. Aber langfristig kann es sie abhängig machen von äußeren Bewertungen. Einige Hirnforscher nämlich weisen darauf hin, dass das sogenannte intrinsische Belohnungssystem oder heißt es Belobigungssystem bei Kindern verkümmern kann, wenn sie zu häufig durch Lob von außen von den Eltern gesteuert werden, wenn sie es zu oft hören. Anstatt nun Freude am Tun selbstständig intrinsisch zu empfinden, zu erleben, lernen sie dann, ich bin gut und ein guter Mensch, ein braves Mädchen, ein braver Junge, wenn ich Anerkennung von Papa und Mama bekomme. Ich denke, das untergräbt auf Dauer die Entwicklung innerer Motivation. So habe ich die Aussage der Hirnforscher verstanden. Und wenn diese damit recht haben, dann müssen wir uns fragen, als Eltern in diesem Fall, wollen wir tatsächlich künftige Erwachsene, künftige Menschen heranziehen, die vor allem dann anspringen, wenn sie gelobt werden und somit leichter zu manipulieren sind, die vielleicht sogar auf Lob warten, weil sie Lob gleichsetzen mit Wertschätzung, Anerkennung ihrer Person und die damit auch gut funktionieren, solange sie von außen Zustimmung bekommen, aber kaum noch wissen, was sie selbst wirklich wollen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gemacht, aber ich denke, das geht schon in diese Richtung mit dem Loben.
Das ist ein ganz anderes Lernen. Nicht, was Erwachsene wollen, sondern was ich selbst erlebt habe.
Und das hilft Kindern, Selbstvertrauen aufzubauen, Selbstwirksamkeit aufzubauen, das nicht auf Lob basiert, sondern auf innerer Verbindung mit der Bezugsperson in dem Fall.
Manche Kolleginnen sagen, Lob sei doch ein Mittel zur Motivation.
Ja, das sehe ich auch so. Lob wirkt, aber es ist oft nur ein Instrument zur Steuerung. Ich gebe dir ein gutes Gefühl, wenn du tust, was ich erwarte. Das ist Manipulation und kann langfristig das Vertrauen schädigen oder beeinträchtigen. Menschen merken irgendwann, ich werde gemocht, wenn ich funktioniere. Und der Lohn fürs Funktionieren ist dann vielleicht das Lob. Das ist aber nicht Ich finde, das ist nicht die Grundlage für eine, das ist nicht die Grundlage für eine echte Beziehung. Im Gegenteil, wenn ich Lob nutze, um Verhalten gezielt zu stärken, dann tue ich gewissermaßen den anderen damit konditionieren. Das mag kurzfristig effektiv erscheinen, aber es kann doch dazu führen, dass Menschen sich von ihren eigenen Bedürfnissen entfernen und stattdessen auf die Erwartungen, Reaktionen in ihrer Umgebung reagieren und darauf warten. Und die Reaktionen nehmen sie dann für ihre Selbstwertschätzung. Und dann fragen sie sich unbewusst oder auch bewusst, was muss ich denn tun, damit ich Anerkennung bekomme? Und sie fragen sich weniger, was stimmt mit mir überein? Und genau da wird aus Motivation oft Anpassung und aus Beziehung ein System von Belohnung und Bestätigung. Und die GfK lädt nun dazu ein, diesen Mechanismus bewusst zu hinterfragen, bewusst zu unterbrechen.
Das ist echt eine andere Haltung. Eine, die mehr mit Respekt und Gleichwürdigkeit zu tun hat.
Ja, Sonja, das sehe ich auch so. Entscheidend ist die Haltung hinter einem Lob. Also meine Haltung. Also die Haltung bei der Person, die lobt. Will ich jemanden ermutigen, aufbauen, motivieren? Oder will ich ihn lenken, konditionieren, kontrollieren? Will ich etwas von ihm, was er mir vielleicht gar nicht geben will? Diese Unterscheidung ist zentral, denn sie betrifft nicht nur die Wirkung auf der Beziehungsebene, sondern auch die Frage nach der inneren Autonomie des Gegenübers. Wenn ich also lobe, um jemanden zu kontrollieren oder zu beeinflussen, dann begebe ich mich in die Rolle des Steuernden. Und das kann die Selbstbestimmung des anderen untergraben. Das mag subtil sein, aber steht der Tropfen hüllt den Stein, Und es prägt die Atmosphäre zwischen den beiden. Reagiere ich aufrichtig auf etwas, das mich berührt, oder setze ich ein Mittel ein, um eine bestimmte Handlung zu verstärken? In der GfK geht es aus meiner Sicht darum, echte Verbindung und Selbstverantwortung zu fördern. Nicht Verhaltensanpassung um jeden Preis.
Gibt es denn auch Lob, das motivieren kann?
Ja, ich finde das schon. Also Lob ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. Wir reden jetzt nicht über richtig oder falsch, gut oder schlecht. Wir reden in der GfK nur über Unterscheidungen. Ist zum Beispiel das Lob motivierend bei einem Trainer? Wenn der nach einem gelungenen Spiel zum Beispiel sagt, Jungs, das war heute richtig stark. Ich sehe, wie viel Mühe euch bei dem Spiel gegeben habt und wie viel Einsatz ihr gebracht habt. Und dass aus seiner ermutigten Haltung kommt, kann es eine Form von Verbindung und Motivation sein. In einem klaren Setting, wie Sport oder Ausbildung, kann Lob also unterstützend sein. Da ist ja schon eine Hierarchie vorhanden. Also ein Trainer sollte ja schon mehr über das Thema wissen als seine Sportler. Und die Hierarchie muss ja nicht weg sein. Und dann ist Lob motivierend.
Es geht also nicht darum, Lob grundsätzlich zu vermeiden, sondern bewusst zu wählen. Was will ich gerade erreichen? Und ist das wirklich meine Absicht oder läuft da ein Automatismus ab?
Ja, ganz genau. Ob ich als Trainer, ob ich als Elternteil, als Führungskraft oder als Partner, Partnerin spreche, meine Rolle und mein Ziel machen da einen Unterschied. Gerade in der Geschäftswelt wird Lob manchmal wirklich ganz gezielt als Mittel zur Steuerung eingesetzt. Führungskräfte nutzen Lob nicht selten strategisch, um Mitarbeitende in eine bestimmte Richtung zu motivieren. Bewusst oder unbewusst. Ich habe mal gehört, es soll Kurse geben für Führungskräfte, die lernen zu loben. Und dann wird Lob schnell zu einem Instrument, das weniger mit echter Wertschätzung als mit Steuerung zu tun hat. Ja, ich würde sogar sagen mit Manipulation. Aber auch hier gilt wieder, nicht das Lob an sich ist problematisch, sondern die Haltung dahinter. Ob es dem Menschen der Verbindung dient oder ob es lediglich dient zu einer Zielerreichung. Die GfK lädt nun ein, sich das bewusster zu machen und gegebenenfalls eine klare, bedürfnisorientierte Sprache zu finden. So, Sonja, was nimmst du denn mit aus unserem Gespräch? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Dass Lob oft gut gemeint ist, aber nicht wirklich zur Verbindung beiträgt, weil es ein Urteil ist. Und dass sich durch ehrliche, bedürfnisbasierte Wertschätzung viel mehr Tiefe und Nähe erzeugen kann.
Okay, danke für deine Rückmeldung, Sonja. Es geht tatsächlich nicht darum, nie wieder zu sagen, das hast du gut gemacht, sondern darum, also die GfK ist ja keine Sprachpolizei, was uns etwas verbietet, sondern darum, bewusst zu entscheiden, will ich den anderen bewerten oder will ich eine Verbindung schaffen?
Ich werde das in den nächsten Tagen ausprobieren, besonders bei den Kindern, und schauen, wie es sich anfühlt, sie nicht zu loben, sondern wirklich zu sehen.
Okay, Sonja, danke für deine Rückmeldung. Vielleicht magst du mir mal bei Gelegenheit berichten, ob sich da was verändert hat zum Besseren. Ich denke, das war vorher auch nicht so schlecht zwischen dir und den Kindern. Zum Abschluss hätte ich noch ein paar Übungsfragen, wenn du möchtest, ist nicht zu viel, um das Thema weiter zu vertiefen. Du kannst dich mal selbst fragen, wie könntest du die Aussage, oh, du bist so klug, in eine bedürfnisorientierte Rückmeldung übersetzen? Probier das doch bitte mal, Sonja.
Ich würde vielleicht sagen, als du vorhin die Lösung für das Problem gefunden hast, war ich beeindruckt, weil mir Klarheit und eigenständiges Denken sehr wichtig sind. So rede ich über das, was ich beobachtet habe und was es in mir ausgelöst hat. Nicht darüber, wie der andere als Person ist.
Also, du sprichst von dir, von einem Bedürfnis, Klarheit, eigenständiges Denken, Eigenständigkeit geht auch in Richtung Bedürfnis und dass du es bei dem anderen beobachtet hast. Du sprichst über nicht über die Person, sondern über die Wahrnehmung einer Begebenheit. Okay, danke. Nächstes Beispiel. Was steckt möglicherweise für ein Bedürfnis und ein Gefühl hinter dem Satz, du bist die beste Kollegin, die ich je hatte?
Vielleicht so etwas wie Dankbarkeit und Erleichterung, weil ich in der Zusammenarbeit Unterstützung und Verlässlichkeit brauche. Und das habe ich bei ihr erlebt. Ich könnte also sagen, in der Zusammenarbeit mit dir fühle ich mich oft unterstützt und entlastet. Das ist mir gerade im stressigen Alltag total wichtig. So wird klar, worauf ich mich beziehe und was es in mir bewegt hat, ohne sie auf einen Rang zu heben.
Ja, ich denke, dass diese Kollegin dann, wenn sie das von dir hört oder so ähnlich, wenn sie das von dir hört, anstatt zu sagen, du bist die beste Kollegin, die ich je hatte, ist ja auch nicht schlecht, wenn man das mal sagt. Deine Antwort ist sicher reflektierter und auch verständlicher. Also deine Kollegin weiß dann, was du meinst, was du genau ansprichst. Vielleicht könntest du noch ein Beispiel mit reinbringen, aber das ist schon sehr hilfreich, denke ich, für ein Feedback. Es ist eigentlich mehr ein Feedback als ein Lob. So, jetzt habe ich noch das letzte Beispiel. Anstatt zu sagen, das hast du super gemacht, was genau hast du beobachtet, was hat da Freude in dir ausgelöst?
Vielleicht. Ich habe gesehen, wie konzentriert und ruhig du die Aufgabe bearbeitet hast. Das hat mich richtig gefreut, weil mir Achtsamkeit und Sorgfalt wichtig sind. Dann spreche ich über das, was ich wahrgenommen habe und über mein Bedürfnis, ohne dich als Person zu bewerten.
Ja, danke Sonja. Du, hey, soll ich dich nun loben oder magst du lieber eine wertschätzende Aussage, ein Feedback von mir hören?
Ich glaube, nach dem Gespräch wünsche ich mir eine wertschätzende Rückmeldung. Etwas, das mir zeigt, was du konkret wahrgenommen hast und was es bei dir ausgelöst hat, dann fühle ich mich wirklich gesehen und verbunden.
Okay, dann lass mich mal in diesem Kontext bleiben, dann versuche ich es mal. Als ich gemerkt habe, wie aufmerksam du zugehört hast und wie differenziert du mitgedacht hast, ist es bei mir so differenziert angekommen, war ich wirklich berührt von dem, weil mir ist nämlich tiefes Interesse und Verbindung in dieser Art von Dialog wichtig. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute genau das gemeinsam erlebt haben. Also ich habe es wenigstens. Ich danke dir für deine Offenheit. Vielleicht nochmal zur Klarstellung. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere jetzt etwas innerlich die Augen verdreht oder vielleicht tatsächlich und sagt, boah, ist das umständlich, so geschwollen. Es geht nicht darum, dass wir nur so reden. Wir können auch ruhig mal loben, wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, wie wir es tun, aus welcher Motivation heraus. Und Komplimente sind ja nicht falsch. Aber sie sind eine Strategie. Und jede Strategie verdient es, hinterfragt zu werden. Bringt sie mich in Verbindung mit dem anderen oder schafft sie eine Abhängigkeit oder eine Hierarchie? Wenn wir stattdessen ehrlich, konkret und bedürfnisbasiert sprechen, entsteht oft etwas Tieferes als jedes Lob. Es entsteht die Chance zur Begegnung. So, das war's auch schon wieder für heute mit einer Inspiration aus der GfK-Welt, gewaltfreie Kommunikation. Ich habe Ihnen dazu meine Gedanken vorgetragen und erläutert. Es würde mich freuen, wenn es für Sie eine gewisse Bereicherung war und vielleicht auch eine Erweiterung, um auf das Leben zu blicken und auf das gemeinsame Miteinander zu blicken. Für mich ist die GfK tatsächlich nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext eine Bereicherung. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde mich es wirklich sehr freuen, falls Sie noch ein paar GfK-Übungen oder weiterführende Informationen suchen, dann können Sie sich mal auf meiner Webseite umsehen, socialmediator.de. Ja, und ich freue mich auf ein Wiederhören. Machen Sie es gut!